HR3.
Der Gast des Tages.
Stella Detjen, Entwicklungshelferin und Kämpferin gegen Armut in Indien und Nepal.
Stella Detjen ist in Friedrichsdorf geboren. Die heute 41-Jährige ist nach dem Abitur auf Rucksackreise nach Indien gegangen. Zum ersten Mal in ihrem Leben begegnete sie dort Leprakranken. Als sogenannte Unberührbare saßen diese Menschen bettelnd am Straßenrand, ausgestoßen von der Gesellschaft. Als sie eines Tages einen Leprakranken kennenlernt, beschließt sie, zu helfen. Aus dieser Entscheidung ist dann eine Lebensaufgabe geworden. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Leprakranken hat ihr den Beinamen Stern von Benares eingebracht. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet Stella Detjen in Indien und Nepal. Sie hat ihre eigene Hilfsorganisation Back to Life gegründet, baut Straßenkliniken, Kinderheime und kämpft für Bildung, Entwicklung und die Rechte der Kinder und Frauen. 2006 überreichte ihr Michail Gorbatschow den Women's World Award. Aktuell engagiert sich Stella Detjen in den Bergen von Nepal, in der unzugänglichen Region Mugu, und hilft dort den vergessenen Menschen.
Guten Morgen.
Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon mal begegnet. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte Sie duzen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal anbieten darf hier
an dieser
Stelle.
Das können Sie gerne, ja.
Wir machen heute an diesem Sonntagmorgen einen Trip. Wir verlassen Frankfurt, wir verlassen Deutschland und beamen uns im Kopf in Ihre neue Heimat.
Ja, die eine ganz andere Welt darstellt, muss ich sagen. Mhm. Ja.
Sie sind hier groß geworden in Hessen und haben nach dem Abi eine Rucksackreise nach Indien geplant. Wann war das?
Das fing an alles vor genau 20 Jahren. 1992 bin ich nach Indien gefahren, nicht mit dem Ziel, dort zu bleiben. Ich wollte eigentlich eine Fotografieausbildung machen und dachte, dort kann ich besonders schöne Fotos schießen. Bin dann zufällig Leprakranken begegnet. Also ich sah die eben am Straßenrand sitzen, hatte über Lepra aber keinerlei Ahnung. Also ich kannte das wirklich nur aus den Filmen Ben-Hur, Papillon oder der Bibel ein bisschen. Und dachte mir, naja, das ist ein Leiden, das man nicht beenden kann. Die sitzen da am Straßenrand und warten auf ihren Tod. Die Lage ist natürlich sehr elendig. Die sind alle obdachlos, unberührbare, also ausgeschlossen von der Gesellschaft.
Vielleicht kann man das nach 20 Jahren schwer sagen, aber können Sie sich noch an die ersten Momente, diese ersten Bilder erinnern, die Sie hatten von einem Land, oder eigentlich haben wir gesagt, wir duzen uns, ne?
Ja.
Du hattest von einem Land, was ja unglaublich intensiv ist, was Gerüche, was Farben, was Geräusche angeht.
Genau.
So die ersten Bilder.
Gut, das muss man erstmal ertragen können, aber da ich ja damals dachte, ich bin auf einer Reise, habe ich das natürlich alles wie ein Abenteuer erstmal genommen. Also diese Überbevölkerung, eben ganz genau die Gerüche, die einen dort überwältigen. Ja, als ich die Leprakranken sah, dachte ich mir, hatte ich Angst, ganz, ganz ehrlich. Also ich bin auch an ihnen vorbeigeschlichen, so wie das jeder tut, habe mich auch noch nicht mal getraut, da eine Münze hinzuwerfen, weil ich dachte, die Krankheit muss ja furchtbar ansteckend sein. Da schleiche ich mich auch lieber vorbei.
Ist dieses Vorurteil eigentlich immer noch in unseren Köpfen heute?
Leider. Leider völlig. Also heute weiß ich natürlich, diese Krankheit ist heilbar, man kann sie stoppen. Nur sind die Menschen ja leider so verstümmelt und gezeichnet durch ihre Krankheit und das wird auch immer bleiben. Man kann die Behinderung nicht mehr zurücknehmen. Deshalb stellen sie immer noch diesen Angstfaktor dar. Das ist leider so. Es gehört viel Aufklärung dazu. Das ist gerade in einem Land wie Indien, in dem auch die Menschen nicht ganz so gebildet sind. Also hat ja nicht jeder die Chance, zur Schule zu gehen. Es ist noch mal schwieriger, dort aufzuklären.
Also gibt es die Unberührbaren auch heute noch,
ja,
in dem Land?
Ja, Millionen von Menschen leben unter diesen Bedingungen. Also das Tragischste an Lepra ist, dass ihnen eigentlich abgesprochen wird, Mensch zu sein. Also sie sterben nicht nur irgendwann den bakteriellen Tod, also durch viele Krankheiten, sondern sie sterben erstmal den sozialen Tod.
Das ist etwas, was du heute weißt,
ja,
und was dir heute auch klar ist nach 20 Jahren Arbeit in dem Land. Aber damals warst du ja eine junge Abiturientin. Mhm. Was hat denn bei dir ausgelöst, dass du plötzlich das Gefühl hattest, ich nehme doch Kontakt mit ihnen auf? Gab es einen Auslöser?
Ja, das war eine persönliche Begegnung. Also mir ging es eines Tages sehr schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen, wie das jedem Touristen mal so ergeht, und konnte wirklich nicht mehr weiterlaufen. Ich setzte mich dann auf eine Treppenstufe und auf einmal kam ein alter Mann auf mich zu, offensichtlich Lepra erkrankt, und schaute mich sehr liebevoll an und bot mir seine Hilfe an. In dem Moment hat mich das wahnsinnig berührt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe mich jetzt tagelang an ihnen vorbeigeschlichen. Ich hätte ihnen auch schon helfen können, ich hätte ihnen zumindest ein wenig Geld geben können. Das habe ich mich nicht getraut, und jetzt bietet mir dieser Mann eben seine Hilfe an. Und er segnete mich dann, lächelte mich an, und mir ging es dann auch ein wenig besser, ich konnte weiterlaufen. Es hat mich einfach nicht losgelassen, diese menschliche Großherzigkeit, die er mir da in ein paar Sekunden angetragen hat. Und am nächsten Tag bin ich dann eben zu ihm hin, habe ihn gesucht in dieser langen Bettlerreihe. Da saßen über 100 Unberührbare. Blieb dann bei ihm stehen. Ich hatte ein paar Geschenke dabei für ihn, weil ich ihn auch mit Geld irgendwie nicht brüskieren wollte. Und übergab die ihm. Und naja, als ich länger stehen blieb als eine Minute, sammelten sich unheimlich viele Leprakranke um mich herum und diskutierten wild in ihrer Sprache, die ich damals noch nicht verstand, warum ich da Interesse zeige. Das war für die wahrscheinlich wie ein Besuch vom anderen Stern in dem Moment. Naja, und dann gab es einen jungen Leprakranken, der konnte ein wenig Englisch sprechen und der hat dann für mich übersetzt. Und ich sagte ihm dann, bitte frag doch mal den alten Mann, wie er denn heißt. Ich wüsste so gern seinen Namen. Und das tat er dann und der alte Mann antwortete mir, Kind, warum willst du meinen Namen wissen? Seit 14 Jahren fragt mich keiner mehr nach meinem Namen. Und das hat mich dann nochmal tief berührt, weil ich mir dachte, mein Gott, also man kann ja krank sein, aber dadurch so ausgeschlossen zu sein und nicht mehr Mensch sein zu dürfen, das ist doch eine Stufe, also die kennen wir nicht.
14 Jahre ohne persönliche Ansprache, ohne wahrgenommen zu werden und ein Leben auf der Straße.
Genau. Also er musste seine Familie verlassen, so wie die, alle Leprakranken das eigentlich tun müssen. Sie können dann eigentlich nur in die nächstgrößere Stadt sich dort ansiedeln an der Straße und müssen vom Betteln leben.
Das aus diesen ersten Kontakt versuchen, aus diesen ersten Begegnungen etwas mehr geworden ist, darüber reden wir gleich. Als vor über 20 Jahren die Bad Homburger Abiturientin Stella Dädchen nach Indien fuhr, hatte sie eigentlich vor, einfach nur eine lustige Rucksackreise zu machen und dort ein bisschen Fotos zu schießen und dann in Rom Fotografie zu studieren. Aber warum bist du denn nicht nach Deutschland zurückgefahren, Stella?
Das habe ich natürlich damals alles gar nicht geahnt. Also als ich eben diesen alten Lepramann kennengelernt habe, hatte ich noch ungefähr 1-2 Monate Zeit zu reisen. Und dann dachte ich mir, naja, ich kann wahrscheinlich nicht viel machen. Lepra wird nicht heilbar sein. Und so dachte ich mir, das Einzige, was ich tun kann, ist ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Und so habe ich dann angefangen, mich mit diesen Leuten ein wenig auseinanderzusetzen. Also bin jeden Tag hingegangen, wir haben zusammen Tee getrunken, wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten. Damals konnte ich noch kein Hindi sprechen, also es war eben eher eine Art Zeichensprache. Und ein Leprakranker konnte wunderbare Bilder malen, obwohl er keine Finger mehr hatte. Er hat sich dann mit einem Stift, hat er mit einer Bandage fixiert in der Hand und dennoch wunderbare kleine Kunstwerke damit erschaffen. Und so habe ich dann eben Papier und Stifte gekauft. Wir haben uns jeden Tag hingesetzt und gemalt. Und so geschah dann, dass wir uns eben einfach immer mehr auf persönlicher Ebene verbunden haben. Und nach einem Monat war ich dann auf einmal die große Schwester. Der eine war mein kleiner Bruder, dann mein großer Bruder, mein Großvater, mein Vater, meine Großmutter.
Hat sich was ergeben wie so eine Ersatzfamilie.
Haben mich gleich adoptiert. Also insofern, die haben irgendwie gleich gesehen, sie können mich wohl auf ihre Seite ziehen.
Aber was hast du da gefunden? Weil Indien bietet ja auch so viel an kulturellem Reichtum. Man ist ja auch neugierig, wenn man sich auf eine Reise begibt. All das in dem Land auch zu entdecken. Das hast du ja alles, wenn ich das richtig verstehe, links und rechts liegen lassen und bist eigentlich immer wieder an genau denselben Ort zurückgekehrt, um deine Familie in Anführungszeichen dann zu treffen.
Ja, weil ich gesehen habe, dass da eine ganz große Lücke besteht. Und das sind nun mal ganz normale Menschen, die Gefühle haben, die ein Herz haben, die nachdenken können und die ihres Lebens beraubt wurden. Und deshalb dachte ich mir, viel bleibt mir nicht übrig, aber das kann ich ihnen zumindest geben. Also dieses bisschen Anerkennung. Würde vermitteln.
Und das hast du dir so gedacht für 30 Tage, für 60 Tage und dann nimmst du deinen Koffer und fliegst wieder zurück in dein schönes, warmes, gemütliches Leben in Europa.
Das dachte ich mir, ja, ganz genau. Und dann geschah noch eine ganz große Geschichte. Also die Leprakranken, die wurden eines Tages von der Polizei auf der Straße alle eingesammelt. Ich war zufällig dabei. Ich fragte dann die Polizei, was macht ihr da? Die wurden in einen Lastwagen gesperrt, wirklich wie eine Viehherde. Der Polizist antwortete mir fast schon höhnisch, Betteln ist illegal, die gehen ins Gefängnis. Als der Wagen dann angelassen wurde, wusste ich, jetzt ist die Sekunde der Entscheidung eben da. Ich habe ihnen jetzt einen Monat lang erzählt, ihr seid alles meine Brüder und meine Schwestern und so weiter, meine sozusagen Familie. Wäre das mein Bruder, würde ich ihn nicht fahren lassen. Also kann ich mich jetzt nicht einfach umdrehen und so tun, als würde nichts passieren. Also bin ich damit eingestiegen in diesen Lastwagen. Die Polizei ist damals fast ohnmächtig geworden, meinte, Madam, Madam, kommen Sie da sofort wieder raus. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte sehen, wo die hinkommen. Weil mir war ganz klar, wenn der Wagen wegfährt, die kommen nie wieder.
Und wo wurdet ihr hingebracht?
Ja, und wir wurden dann erstmal durch die ganze Stadt gefahren. Es folgten uns hunderte von Fahrrädern, weil die Inder sind auch sehr neugierig. Die wollten natürlich alle dran teilnehmen. Was macht die verrückte Ausländerin da? Warum ist die in der Mitte von einem Lepra-Pulk? Und naja, und sie wurden dann in einem Gefängnis abgesetzt. selbst die Gefangenen wollten nicht eingesperrt werden mit den Leprakranken. Das heißt, es blieb ihnen nur übrig, im Hof zu campieren. Und da habe ich dann das erste Mal ihre ganzen Namen aufgenommen, eine Liste erstellt. Das wurde dann meine Projektliste, das wusste ich aber in dem Moment noch nicht. Und habe ihnen versprochen, irgendwie hole ich euch hier wieder raus. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde euch nicht vergessen. Ich werde jeden Tag kommen und ich werde auf irgendeine Art für euch kämpfen. Naja, und dann bin ich losgezogen. Ich bin selber Anwaltstochter, also dachte ich mir, Anwälte können helfen, die kennen das Recht, das sind indische Bürger. Und habe mir erstmal einen indischen Anwalt gesucht, der damals, wir reden ja von vor 20 Jahren, wirklich noch im Schneidersitz auf seinem Schreibtisch, also wirklich, hört sich sehr grotesk an, aber es war wirklich so. Und habe den dann beauftragt, eben mir zu helfen, diese Rechte zu wahren.
Wie hat der denn reagiert? Weil im Grunde haben ja Unberührbare haben ja keine Rechte. Das ist ja das Absurde.
Der hat auch gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Aber der hat natürlich gedacht, wenn ich da ein bisschen Geld verdienen kann, ist ja auch mehr Recht als billig. Und und dann habe ich eben den ganzen Magistrat abgeklappert. Dann habe ich überall vorgesprochen, wo es überhaupt nur möglich ist. Und habe versucht, eben da dem Bürgermeister, dem zweiten Bürgermeister und sämtlichen Leuten, die in der Stadt irgendetwas zu sagen haben, eben klar zu machen, das sind Menschen, die keine Straftat begangen haben, die einfach nur krank geworden sind. Und natürlich bin ich da gegen Wände gerannt und gegen festgefahrene Strukturen. Und die viele, die Macht tragen in Indien, fanden das nicht ganz so witzig. Also
mit Erfolg?
Gott sei Dank mit Erfolg. Es hat insgesamt 3 Monate gedauert, bis die Leprakranken wieder entlassen wurden aus dem Gefängnis. Und ich wurde dann von einem Journalisten in Indien interviewt und der hat diesen Artikel über ganz Indien geschickt. Der ist dann fast in jeder Zeitung erschienen. Und da, denke ich mir, hat dann der Magistrat eben eingelenkt und wollte eben nicht diese schlechte Publicity für die Stadt haben und hat dann eben gesagt, na gut, wenn die da nicht aufgibt, dann lassen wir die halt wieder frei.
Hätte eine indische Studentin oder Schülerin, eine indische Frau, genau das Gleiche getan wie du als Europäerin, hätte das auch für Aufsehen gesorgt? Oder ist es schon etwas Besonderes gewesen, dass du als Europäerin dich eingesetzt hast für die Unberührbaren?
Also ich denke, für einen indischen jungen Menschen wäre es sehr viel schwieriger gewesen, das zu tun, weil Inder haben doch eine sehr große Familienstruktur und man kann nicht ganz so frei entscheiden. Also man muss immer darauf achten, was tue ich da mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, meiner gesamten 100-köpfigen Familie an.
Nun bist du, Stella, nach Indien gekommen. Du hast Armut und Elend gesehen und gedacht, ich muss hier helfen. Und du hast alle Sehenswürdigkeiten links und rechts sozusagen liegen gelassen und dich um die Leprakranken gekümmert. Aber trotzdem musst du das ja eigentlich deiner Familie in Hessen hier auch beibringen, dass du nicht zurückgekommen bist. Darüber sprechen wir vielleicht gleich. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, nach Europa zurückzukommen. Wie hast du denn das eigentlich deinen Eltern beigebracht?
Ja, also ich wollte damals Fotografie studieren in Italien, in Rom. Das war mein hellster Traum. Und der Kurs fing dann schon an. Ich habe dann immer angerufen und gesagt, haltet meinen Platz, ich komme auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass meine Eltern damals schon gehofft haben, dass ich da eben diese eine Aufgabe löse, aber dann auf jeden Fall wieder zurückkommen werde. Also denen war damals auch noch nicht klar, dass ich dafür immer bleiben würde.
Aus was für einer Familie kommst du? Ist das eine, die politisch aktiv ist, die genau dieses Selbstbewusstsein, hinschauen, nicht weggucken, bei dir gestärkt hat?
Also ich muss sagen, ich komme aus einer ganz normalen Mittelklassefamilie. Meine Mutter ist Oberstudienrätin gewesen, mein Vater Anwalt. Ich hatte das große Glück, eben eine gute Ausbildung zu bekommen. Also ich war auf einem Gymnasium, dem Kaiser-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg und habe dadurch schon einen großen Rückenwind als Frau genossen oder genieße ihn immer noch. Und dafür bin ich heute sehr dankbar, auch wenn ich als Schülerin nicht jeden Tag gern in die Schule gegangen bin, das ist ganz normal. Aber ich muss sagen, heute habe ich begriffen, dass eben diese Bildung mir doch sehr viel gebracht hat. Also wer nicht gebildet ist, ist doch immer ein Sklave und wird ausgenutzt. Und meine Mutter hat mich sehr unterstützt und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar, denn natürlich wird sie viele Sorgen in ihrem Herzen gehabt haben, denn Indien ist nicht einfach, gerade als junge Frau oder auch die vielen Krankheiten, mit denen ich umgeben war und die ich mir jederzeit selber hätte aufschnappen können, da bin ich mir ganz sicher, dass sie viele Sorgen hatte. Sie wusste aber, bevor sie mich bremst, dann verliert sie mich vielleicht, also hat sie mich lieber unterstützt und hat mir sehr geholfen. Wir hatten ja früher kein Büro in Deutschland und da sage ich ganz ehrlich, war die Zentrale, das Haus meiner Mutter, das Telefon meiner Mutter, da lief alles zusammen.
Nun, glaubst du, dass es eher hilft, helfen zu können, wenn man einen persönlichen Kontakt aufbaut? Ist das ein Schlüssel?
Natürlich. Also ich denke auch, was unsere Projekte auszeichnet, ist, dass ich die ganze Zeit vor Ort bin, dass ich wirklich in die Kultur eingetaucht bin, dass ich die Sprache gelernt habe, verstehe. Ich meine, jetzt bin ich 20 Jahre in Asien, das ist schon die Hälfte meines Lebens. Also genauso lang bin ich vorher in Deutschland aufgewachsen. Also ist mir natürlich diese Kultur und dieser Landstrich zur Heimat geworden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Projekte wirklich aus deren Bedürfnissen heraus entstehen und nicht nicht von einem deutschen Schreibtisch aus. Mhm. Denn wir denken anders. Egal wie gut wir das meinen in Deutschland und sagen, das und das bräuchten die Armen dort unten. Wenn man erstmal den Armen in die Augen schaut und sieht, wie sie leben, dann erst kann man eigentlich wirklich darüber reden.
Und dafür muss man eben auch vor Ort sein. Das ist ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Wie hat es denn angefangen, tatsächlich dann dort Wurzeln zu schlagen und zu sagen, ich breche die Brücken nach Europa ab? Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht so ganz einfach gewesen. Mhm.
Ja, also ich gebe ganz offen zu, damals war mir nicht bewusst, dass ich wirklich mein Leben lang mich dem verschreiben werde. Also als meine Leprakranken aus dem Gefängnis entlassen wurden, dachte ich, gut, jetzt kann ich gehen, jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was ich ihnen versprochen habe. Und am selben Tag traf ich eine Schweizer Ärztin, die mir sagte, Lepra ist heilbar. Da war ich sehr überrascht, das wusste ich nicht. Und sie gab mir $100 und sagte, fang doch an. Und da ich damals Gott sei Dank noch jung genug war, waren $100 ein Wahnsinnsgeld. Und ich dachte mir, oh mein Gott, damit kann man ja wirklich Verbände, Verbandsmaterial, Medizin kaufen. Dachte aber noch, das Geld gebe ich der Gemeinschaft der Leprakranken. Wir hatten uns für den Abend verabredet in einer Leprakolonie. Ich wollte eigentlich das Geld in die Mitte legen und mich verabschieden und dann eben wirklich zurückgehen nach Italien. Ja, und als ich das dann gerade tun wollte, redeten alle auf mich ein und sagten, bitte, bitte fahr nicht zurück in dein Land. Wir brauchen Medizin, wir brauchen Häuser, wir möchten unser Leben zurück. Und da mir die Ärztin sagte, die Heilung würde nur 2 Jahre dauern und ich, wie gesagt, da war ich 22 Jahre alt, dann dachte ich mir, mein Gott, also die Zeit habe ich noch, also 2 Jahre meines Lebens kann ich geben. Ja, und dann habe ich mich da sozusagen überreden lassen, zu bleiben und fand Freiwillige, meistens Europäer, also die eben auch auf Reisen waren, die mir geholfen haben. So haben wir eine Straßenklinik aufgebaut und uns erstmal.
Also ihr habt wirklich einfach angefangen, so wie das die Krankenschwester gesagt hat.
Ja.
Ich meine, $100
ja, ist
war
viel,
damals viel Geld. Irgendwann sind die auch mal zu Ende.
Genau.
Wo kommt dann mehr Geld her? Weil das spricht sich ja auch rum.
Ja.
Also es kommen dann ja auch mehr Kranke.
Ganz genau. Also wir wurden überflutet von Kranken. Also jeder, der noch kriechen konnte, kam und wollte gerne eine Behandlung haben. Ich habe dann damals erstmal handgeschriebene Briefe an alle meine Freunde geschickt und habe gesagt, bitte, bitte geh abends nicht in die Kneipe und schick mir das Geld. Eine Heilung kostet nur, heute sagt man 2 Euro eben pro Monat, pro Patient. Das ist wirklich nicht viel, um jemanden zu retten und dem das Leben wiederzugeben. Und dann hat mein Bruder, der war damals Jurastudent, hat Gott sei Dank für mich einen Verein gegründet in Deutschland, um dem Ganzen eben eine rechtliche Grundlage zu geben, weil er gesagt hat, du wirst niemals genug Geld einsammeln können ohne einen gemeinnützigen Verein.
Ein kluger Bruder, der doch genau das denkt, was der Deutsche braucht, eine Spendenquittung.
Ganz genau. Und dem habe ich auch viel zu verdanken, meinem Bruder. Und der hat eben dann diesen Verein gegründet und geleitet jahrelang. Und so konnten wir uns einen Spendenkreis aufbauen.
Back to Life heißt der Verein ja. Und wie das so ist, wenn du eigentlich ja immer wieder los musst und musst die Werbetrommel letztendlich rühren, musst Spenden sammeln, das musst du uns gleich mal erzählen. Heute mit Stella Detjen, die Entwicklungshelferin aus Indien und aus Nepal. Liebe Stella, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wenn man eine Organisation gründet, dann braucht man Geld und ihr finanziert euch auch über Spenden. Wie ist das denn eigentlich, wenn man immer wieder loszieht und sagt, Leute, ich habe da ein Thema, das interessiert mich brennend, ihr guckt da aber drüber hinweg und du hast ja und bist ja auch immer noch eine, die sich einsetzt für die Unberührbaren in Indien, für die Mädchen in Nepal. Du siehst das Elend ja.
Das war schon hart. Also ich muss sagen, ich habe wirklich, also die ersten 10 Jahre, wir hatten kaum Geld. Also ich musste selbst den Hustensaft da unten selber kochen, weil wir uns nicht leisten konnten und solche Geschichten. Ich konnte mir auch kein Gehalt auszahlen oder sowas. Also die ersten 12 Jahre habe ich sozusagen komplett unentgeltlich gearbeitet. Bin dann einmal im Jahr oder so nach Deutschland zurück, habe dann hier in einem Altenheim, bin ich da eingesprungen, habe dort, ich weiß nicht mehr, was ich da verdient habe, aber fand das natürlich ein Spitzengehalt sozusagen, habe mir das da mühsam zusammengespart und konnte mir dann selber dadurch das nächste Jahr Indien überhaupt erst wieder ermöglichen.
Aber wärst du hier geblieben, wärst du auch krank geworden oder hättest du schlapp gemacht, wäre das Projekt gestorben.
Ja klar, ich meine, krank geworden bin ich öfter, aber da muss man halt durch. Ich meine, ich hatte ja die krankesten Menschen der Welt um mich herum. Also insofern nimmt man sich selber dann auch nicht mehr ganz so ernst. Also wenn man dann eine Krankheit hat, von der man weiß, das überlebt man irgendwie, dann entwickelt sich in dem Moment auch die Stärke, irgendwie darüber hinwegzugehen, weil sonst würde man eh in Indien ständig zusammenbrechen. Also da.
Wenn man sich für Bettler einsetzt und plötzlich selber bettelt, ja?
Mhm.
Bei Menschen, die ja nun offensichtlich sehr viel mehr Geld haben hier in Europa als in Nepal und in Indien. Welche Erfahrungen macht man da mit den Deutschen?
Also ich bin sehr, sehr dankbar, denn ohne diese Hilfe hätten wir das alles nicht erreichen können, wo wir heute stehen. Unsere Spender sind meistens Privatleute. Also ich hatte jetzt nie das Glück, dass irgendeine Firma gesagt hat, hey Mädchen, ich unterstütze dich jetzt komplett von oben bis unten. Das ist leider nicht passiert. Andererseits war das auch nicht ganz mein Weg, weil ich eben die Projekte doch vor Ort planen wollte und eben kein Schreibtischprojekt entwickeln wollte, das von irgendwie fremd gesteuert wird. Deshalb sind das Privatspender. Früher kannte ich jeden Spender persönlich, weil ich ihn ja erst überzeugen musste.
Mhm. Hast du praktisch immer persönlich erzählt, was du erlebst und das hat dann andere
Begeisterung. Ganz genau. Ich habe Bilder mitgebracht und habe eben versucht, dann auch durch Schicksale, habe dann vielleicht einen Mann, eine Frau, Patienten in den Mittelpunkt gerückt und habe eben versucht, an diesem Schicksal zu erklären, warum es so wichtig ist zu helfen und wie einfach es ist. Also es ist leichter zu helfen, als vorbeizulaufen, wirklich. Ja, das habe ich gelernt im Leben. Ja, und so ging das also wie ein Eichhörnchen, das kleine Nüsschen sammelt, ging das dann halt eben immer weiter.
Dann lass uns doch mal auf deine Eichhörnchenbeute gucken, ja? Denn mittlerweile ist ja aus diesem einen ersten Projekt ein ganz breites Projekt geworden, was Männern hilft, Frauen, Familien, aber eben auch Kindern, die auch alleine gelassen werden in Indien und in Nepal. Magst du das kurz vorstellen?
Ja, also wir haben jetzt, aktuell haben wir 7 Projekte in 2 verschiedenen Ländern, eben Indien und Nepal. Ist natürlich immer noch die klassische Leprahilfe. Wir helfen Lepra-Gezeichneten, die in Lepra-Kolonien leben. Wir geben dort viele soziale Hilfen und natürlich auch noch medizinische. Dann haben wir 2 Kinderheime in Indien eingerichtet. Dort leben jetzt 120 Lepra-betroffene Kinder.
Also die kommen Kinder aus den Familien der Unberührbaren oder wo kommen die Kinder her?
Ja, genau, von der Straße, also eben von Leprakranken.
Die Kinder werden von ihren Familien einfach auf der Straße dann zurückgelassen oder setzt man die Kinder aus zum Betteln?
Das gibt es
auch.
Also wir haben viele Waisenkinder oder Halbwaisen. Wir haben aber auch Kinder, die Mutter und Vater noch haben. Aber Mutter und Vater können ihnen zum Beispiel in der Leprakolonie nicht ein Leben ermöglichen, das sie wirklich von dem Thema Lepra befreien würde. Mhm. Und wachsen diese Kinder in unseren Kinderheimen auf, dann bekommen sie natürlich nicht nur eine sehr gute Ausbildung, denn darauf achte ich ganz besonders, also dass die alle Englisch lernen und wirklich damit ein Werkzeug in die Hand gedrückt bekommen, dass sie ihr Leben selbst bestimmen können. Und als drittes Projekt haben wir in Indien ein Kinderrechteprojekt. Das heißt, da versuchen wir von der Regierung die Programme einzufordern, die eben für Kinder und auch für Dorfgemeinschaften, die verarmt sind, also zum Beispiel auch für Witwen, eigentlich bestehen, die aber die armen Leute nicht einklagen können, weil sie einerseits die Bildung nicht haben, also gar nicht wissen, dass zum Beispiel eine Witwenrente überhaupt da ist.
Aber warum ist es so, dass die indische Regierung nicht die indische Bevölkerung informiert? Warum macht das Back to Life?
Ja, weil sich keiner gern mit den armen Leuten auseinandersetzt. Also dadurch, dass Indien so überbevölkert ist, das liegt nicht am Charakter der Menschen oder so. Aber ich vergleiche das immer damit, also wenn man am Tag 20 Mal jemanden auf den Fuß tritt, sagt man einfach nicht mal Entschuldigung, also weil es zu viel ist. Und deshalb denke ich mir, das liegt hauptsächlich an der Überbevölkerung.
Und lasst uns doch gleich nochmal einen Blick werfen auf die Projekte in Nepal, wo ihr ja auch ganz aktiv seid mit Back to Life. Deine Organisation Back to Life lebt von Spenden. Lass uns doch mal einen Blick auf die Projekte in Nepal richten, die du dort aktuell hast und die mit Hilfe von Spendern eben erreicht worden sind.
Ja, also nachdem die beiden Kinderheime in Indien eingerichtet waren und wir Gott sei Dank weiteres Geld zur Verfügung hatten, war ich im Prinzip auf der Suche nach neuen Projekten. Also ich hätte jetzt mein Leben lang weitere Kinderheime einrichten können. Ich muss aber sagen, auch Back to Life hat sich dann eigentlich auf den Weg begeben, dass wir sagen, wir möchten jetzt nicht nur einzelne Kinder eine Chance geben, sondern wir möchten uns sozusagen der Entwicklungshilfe zuwenden, wie es auch die anderen großen Gesellschaften tun. Also sprich, das Übel an der Wurzel zu bekämpfen, also eben nicht Kinder herauszunehmen aus dem Verband, sondern dann lieber einer ganzen Dorfgemeinschaft zu helfen, sprich die Eltern zu stützen, sodass sie die Kinder selber großziehen können und die Möglichkeit bekommen, eben ihre Kinder zur Schule zu schicken und auch die Möglichkeit bekommen, sich ein Einkommen zu schaffen, zum Beispiel durch Mikrokredite. Und so bin ich in Nepal auf die Suche gegangen, weil eben Nepal eigentlich das noch ärmere Land ist. Das ist eben eingequetscht zwischen Indien und China, hat kaum Wachstumschancen. Also die Regierung in Nepal möchte gerne helfen, hat aber wirklich überhaupt kein Geld, um den Armen beizustehen. Und so habe ich mich auf die Suche begeben und habe einen Landstrich dort gefunden, der heißt Mugu, der ist an der Grenze zu Tibet. Und dort leben die Menschen völlig vergessen. Weil keine Straße rein, keine Straße raus führt. Die Menschen sind komplett isoliert. Dort oben leben um die 45.000. Die haben keine ärztliche Versorgung, keine Chance zur Bildung. Leben wie im Mittelalter. Die Lebenserwartung ist 36 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich grauenhaft.
Und die Temperaturen sind extrem. Also es wird ja dort ganz, ganz kalt und nur wenige Wochen im Jahr ist dort eigentlich etwas, dass dort was blüht oder man was anbauen kann oder Wärme dann ist. Eben. Also sehr schwierig für die Bevölkerung.
Also die Menschen dort können sich kaum selbst versorgen. Also selbst wenn sie eine Ernte im Jahr dem Acker abbringen können, anders kann man es nicht sagen, durch mühselige Arbeit, bieten die Erträge höchstens Nahrung für 3 Monate. Mhm. Das heißt, 9 Monate lang sind sie hungrig. Sie können dann als Lastenträger arbeiten, aber selbst das ernährt nicht die Familien vollständig. Und so haben wir eben dort oben angefangen, ein ganz großes Programm zu entwickeln. Einerseits bieten wir den Menschen Mikrokredite an, was sich jetzt nicht wahnsinnig spannend anhört, aber wirklich eine der effektivsten Hilfen ist, die ich jemals geben durfte. Denn so können die Menschen dort ihr Leben wieder bestreiten.
Wie geht das?
Also wir bilden Spargruppen in jedem Dorf, bieten wir den Menschen an, dass sie sich zu Spargruppen zusammenschließen können. Sie müssen sich das Geld selber zusammensparen, was sich jetzt ein bisschen brutal anhört, weil sie ja sowieso furchtbar verarmt sind. Das sind dann Mini-Beträge. Also für uns hört sich das erstmal so an, als würde das gar nicht funktionieren. Also die sparen dann 50 Cent im Monat. Mhm. Sagen wir mal, wenn ein ganzes Dorf zusammen anspart, sich in 5, 6 Gruppen aufgeteilt hat, dann ergibt sich ja ein Kapital. Wir haben damals eine Laufzeit von 2 Jahren gehabt. Die Einwohner haben uns überrascht. Also wir waren schon nach einem Jahr an dem Punkt, dass wir sagen konnten, jetzt hat sich meinetwegen das erste Dorf schon 4.000, 5.000 Euro zusammengespart. Mhm. Und damit kann dann das Dorf wirklich aktiv werden. Also das heißt, sie geben sich dann untereinander von dem Geld, das zusammengespart wurde, vergeben sie sich Kredite.
Also ich alleine könnte nicht 500 Euro, wir übersetzen das jetzt mal in Euro sozusagen, sparen. Aber da ich das die Gruppe gemeinsam spart, werden mir dann 500 Euro geliehen, um ein Unternehmen zu gründen.
Ganz genau. Und erfahrungsgemäß richten sie sich meistens kleine Läden ein oder sie kaufen sich eine Hobel und fangen Schreinerarbeiten an oder Saatgut. Was das Wichtige für uns ist, ist, dass wir diese Spargruppen haben und dann eben dort ansetzen und bestimmte Trainings stattfinden lassen. Also unsere Projektmanager, das sind alles Nepalis, die auch in der Entwicklungshilfe vorher schon tätig waren, unterrichten die einzelnen Spargruppen in mehreren Themen. Da geht es einerseits um Hygiene und Gesundheitsvorsorge. Mhm. Das Leben ist wirklich wie im Mittelalter. Es gibt keinen Strom, keine Toiletten.
Ja, aber wie kann man Hygiene unterrichten, wenn all diese Bedingungen nicht da sind?
Also man muss den Menschen erstmal klar machen, dass die Krankheiten, unter denen sie leiden, denn in Mugu ist es leider so, dass die Leute noch an Durchfall sterben, an den allereinfachsten Sachen, die man eben verhindern kann, müssen wir ihnen erstmal klar machen, dass das eben in Bezug steht, also dass eben mangelnde Hygiene zu Krankheiten führt. Das war ihnen überhaupt nicht bewusst, dass Trinkwasser sauber sein muss, weil sonst die Säuglinge oder die kleinen Kinder vor allem oder die alten Menschen erkranken. Ja, das ist erstmal die Vorarbeit, nachdem wir sie vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr lang, also man kann das ja auch nicht nur einmal erzählen, das sind ja wirklich weitreichende Informationen, die auch begriffen werden müssen. Also das heißt, das wiederholen wir und machen Übungen und
ist es wichtig, dass Nepalis genau diese Informationen vermitteln?
Eben durch die andere Kultur, durch die Sprache auch. Also da oben in den Bergen spricht natürlich niemand Englisch. Und auch eben, um wirklich zu schauen, welche Bedürfnisse sind. Also würde jetzt ein Deutscher dorthin reisen, der würde sagen, die brauchen einmal alles. Als Nepali kann man das vielleicht ein wenig konkretisieren und sagen eben, das Dringendste ist, sie brauchen medizinische Hilfe, sie brauchen vielleicht ein wenig Strom durch Solarsysteme, die wir da hochbringen. Sie brauchen Bildung und so weiter. Also da können wir dann punktuell ansetzen. Da schauen wir natürlich auch sehr auf die Landwirtschaft, weil das ist, was dort vorhanden ist. Und man kann die Landwirtschaft steigern. Also wir können zum Beispiel durch den Bau von Gewächshäusern können wir die Erträge erhöhen. Mhm. Durch ausgeklügelte Bewässerungssysteme können wir das effizienter machen. Oder wenn wir sehen, in dem einen Bergtal wachsen Kartoffeln besser als Gerste, dann motivieren wir eben die Dorfgemeinschaften zusammenzuarbeiten. Der eine baut das an, der andere das und die Güter werden ausgetauscht. Also wir versuchen dann eben dort ein Netzwerk zu schaffen, dass die Armen sich selber unterstützen und eben durch diese Gemeinschaftlichkeit mehr erreichen können als der Einzelne.
Und alles hervorgerufen durch die Initiative von Back to Life. Also ich habe es verstanden, auf der einen Seite sammelt die Dorfbevölkerung und auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht auch wichtig, dass der ein oder andere HR3-Hörer, der jetzt zuhört, sagt, da möchte ich mich auch engagieren. Und wie wir das tun können, erzählt es uns vielleicht gleich. Stella Dädchen ist mein Gast des Tages und der absolute Beweis, dass ein Mensch tatsächlich etwas verändern kann zum Positiven im Leben von anderen. Stella, ich muss dir wirklich sagen, ich bewundere deine Ausdauer, deine Hartnäckigkeit und deine Liebe zu dem, was du tatsächlich machst. Aber wie können wir denn jetzt, vielleicht gibt es ja den einen HR oder anderen HR3-Hörer, der sagt, ich möchte deinen Verein Back to Life auch unterstützen.
Ja, am wertvollsten oder sagen wir mal am direktesten kann jemand helfen, der sein Herz öffnen möchte für die Ärmsten der Armen, indem er eine Patenschaft eingeht. Wir bieten zum Beispiel gerade für Nepal nicht nur Projektpatenschaften, die auch sehr, sehr wichtig sind für uns. Denn so können wir überhaupt planen, wie groß können wir unsere Projekte gestalten im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren.
Und so eine Patenschaft ist immer für ein Jahr? Ist die offen? Die kann auch länger laufen?
Die ist ganz natürlich offen. Lieber. Natürlich. Also wir haben zum Beispiel jetzt für unsere indischen Kinder haben wir Paten, die sind schon seit 10 oder 15 Jahren dabei, denen ich auch hoch dankbar bin dafür. Und in Nepal bieten wir an, dass wir Mädchen zur Schule schicken. Denn erfahrungsgemäß können die verarmten Eltern eben, wenn sie jemanden überhaupt zur Schule schicken können, dann ist es meistens ein Sohn der Familie und die Mädchen bleiben außen vor. Die Mädchen werden aber die Mütter der nächsten Generation. Also es ist wahnsinnig wichtig, gerade die Mädchen aufzuklären, allein damit die Familie gesund bleibt und irgendwie durchs Leben geführt werden kann. Und deshalb bieten wir Patenschaften für Mädchen an, dass sie zur Schule gehen können. Das impliziert natürlich doch etwas mehr, als nur für das Mädchen jetzt den Schulrucksack zu kaufen und die Schulgebühren zu zahlen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass sie die wichtigen medizinischen Impfungen bekommen. Wir müssen erstmal auf die Eltern eingehen, damit sie eben auch die Grundlage überhaupt haben, auf das Mädchen, also auf die Arbeitskraft des Mädchens verzichten zu können. Das heißt, wir bieten dann den Eltern auch einen Mikrokredit an oder schauen eben, ob sie, wir haben zum Beispiel so ein Programm, dass wir Ziegen vergeben. Und wir müssen auf die Kleinkinder gucken, denn meistens müssen die Mädchen eben die Babys der Familie hüten. Wenn wir ein Mädchen zur Schule schicken, müssen wir gleichzeitig einen Platz schaffen, dass das Kleinkind oder die Kleinkinder der Familie eben auch versorgt.
Also das ist ein Projekt, wo ich dann wüsste, wenn ich spende, gibt
Ja, und da muss ich sagen, also das ist wirklich, also da erwarten wir auch keine wahnsinnig großen Opfer. Also eine Patenschaft für ein Mädchen sind 20 Euro. Und damit kann man wirklich ein kleines Mädchen ans Leben führen und ihr eine Chance geben, dass sie ihr Leben eben würdevoll bestreiten kann.
Jetzt machst du es ja schon 20 Jahre und diesen ersten Kindern, denen du auch geholfen hast, gibt es da welche, von denen du sagst, das ist unglaublich zu sehen. Sie kommen aus einer Familie ohne Bildung und heute kann diese junge Frau vielleicht mit ihrer Bildung berufstätig sein.
Ganz genau. Also unser Ältester aus unserem indischen Projekt, der hat vor ein paar Jahren Abitur gemacht. Der hat ein Studium hingelegt. Das ist unglaublich. Und der ist zu mir nach Kathmandu gekommen und der lernt dort am Goethe-Institut Deutsch. Und der wird auf jeden Fall den Weg seines Lebens gehen. Ich sage immer aus Spaß, vielleicht haben wir den nächsten Präsidenten aus Indien schon mit dabei. Und dann ändern wir die ganze Lage der Armen. Aber gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
Aber bist du darauf auch stolz?
Ja, also ich bin stolz, weil ich sehe, die Hilfe, die wir anbieten, die wird wirklich genommen.
Und ihr habt in Mugu noch ein ganz besonderes Projekt. Es geht um den Bau von Mütterhäusern. Erzähl doch mal.
Ja, also in der Bergregion in Mugu, dadurch, dass die auch so abgeschieden ist, herrscht leider noch ein ganz gravierender Aberglaube vor. Also die Menschen dort glauben, dass wenn die Frau ihre Periode hat oder ein Kind bekommt, also sprich, wenn Blut involviert ist, dass die bösen Geister im Haus Einzug halten könnten. Und deshalb muss die Frau das Haus verlassen für diese Tage.
Und wo kommen die dann hin?
Ja, ist ganz furchtbar. Also ihr bleibt nur übrig im Kuhstall. Das hört sich jetzt fast noch romantisch an, ist aber wirklich nicht. Denn der Kuhstall ist einfach nur ein ganz kleiner Raum unterhalb des Hauses. Da passen mit Mühe und Not zwei Kühe rein, wenn man sie reinschiebt.
Also auch wieder ein Herd für Infektionen.
Völlig.
Und für
da sind Schmeißfliegen. Ich war 2 Minuten in dem Ding drin. Ich konnte kaum atmen. Die Frauen müssen dort 20 Tage nach der Geburt verbringen mit dem Säugling. Deshalb ist eben diese Kinder- und Müttersterblichkeitsrate eine der höchsten weltweit. Das wollen wir bekämpfen. Also haben wir lange geredet mit den Dorfgemeinschaften, vor allem mit den Männern, weil die nun mal in dem Sinne leider das Sagen haben. Und dann habe ich versucht herauszufinden, ob es denn möglich wäre, wenn wir den Frauen etwas anderes anbieten, ob die Männer ihnen das erlauben würden und ob die Dorfgemeinschaft das überhaupt annehmen kann.
Also und den Weg muss man auch gehen. Also man muss sich die Erlaubnis holen. Du
natürlich, sonst funktioniert es nicht.
Frauenhaus praktisch dorthin stellen und sagen so.
Und dann nehmen das die Männer das zum Kartenspielen.
Ja,
das wäre noch schöner. Also das geht das, nicht.
Genau. Ja, wollen wir natürlich nicht.
Wir haben dann die Idee entwickelt, ein Geburtshaus zu bauen. Das nennen wir Gemeinschaftshaus, weil wir dem natürlich auch noch andere Räume hinzufügen. Das erste Haus ist gerade im Bau. Da steht auch schon das ganze Erdgeschoss. Das wird sozusagen unser Modellhaus. Wenn das gut geworden ist, werden wir das multiplizieren, auch auf die anderen Dorfgemeinschaften. Die Dorfgemeinschaft ist Feuer und Flamme. Die bauen das Haus selber.
Und finanziert wird das durch Spenden.
Ganz genau.
Über die Seite, die du genannt hast.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir bauen dann dort ein, wie gesagt, Gemeinschaftsgeburtshaus. Das wird 5 Räume haben oder 6. Da können die kleinen Kinder unterkommen. Da kann ein Werkzeugraum entstehen, dass sich die Leute für die Landwirtschaft die Werkzeuge gegenseitig ausleihen können, weil die sind wirklich auch wahrlich mittelalterlich, was dort oben überhaupt nur da ist, sind selbstgeschnitzte Hammer und solche Sachen. Also damit kann man kaum arbeiten und so etwas können wir mit 15.000 Euro erreichen. Mhm. Und damit haben wir Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen geholfen.
Und man würde die Säuglingssterblichkeitsrate vermindern.
Völlig.
Und die Lebenschancen eben auch von Frauen natürlich erhöhen.
Ganz genau. Und auch die Stellung der Frauen auf jeden Fall sehr stärken. Denn diejenigen, die das Haus leiten, sind Frauen.
Und da du ja gesagt hast, man muss lange Gespräche führen und man muss immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, will ich gleich von dir wissen, ob sich in deiner Haltung zum Thema Geduld etwas geändert hat in 20 Jahren. Jetzt nochmal ein Blick auf Asien. Denn dort ist ja unser heutiger Gast, Stella Detjen, sehr aktiv und in all den 20 Jahren, Stella, hast du ja Tausende von Gesprächen geführt und immer wieder um Unterstützung eben auch gebeten, sie auch bekommen in Form von Geld und um etwas durchzusetzen. Das ist ja ganz wichtig, das brauchst du ja, diese Spendengelder in Europa, in Indien und in Nepal. Aber was lernt man da eigentlich in Sachen Geduld?
Also eigentlich ganz persönlich bin ich eher ein sagen wir mal, aufgeregter Mensch, vielleicht nicht ganz so viel Geduld. Aber ich muss sagen, bei den ganz wichtigen Dingen habe ich Geduld gelernt. In Indien und in Nepal läuft die Welt sowieso ein wenig langsamer. Also in Nepal haben wir zum Teil 14 Stunden Stromausfall am Tag. Da kann ich Geduld üben oder nicht. Der Computer geht trotzdem nicht an. Und das lernt man doch dort im täglichen Leben.
Dann ist es ganz gut, dass du für Back to Life eben auch eine Basisstation in Deutschland hast, wo das Internet 24 Stunden am Tag natürlich
ganz
funktioniert.
Genau. Geht ja nicht anders, ja.
Dein Lebensmittelpunkt ist?
Auf jeden Fall in Nepal.
Ja. In Nepal, ja. In Kathmandu.
Ja.
Wie lebst du in Kathmandu?
Ich habe einen Sohn, also ich bin alleinerziehend. Mein Sohn ist mittlerweile 13 Jahre alt, also auch eben ganz herrlich in der Pubertät angekommen. Ja, wir haben zu Hause auch viel Spaß. Und wenn ich Zeit habe, lese ich wahnsinnig gern. Das ist eigentlich mein Rückzugspunkt. Also ich bin ein leidenschaftlicher Bücherleser. Ich reise auch sehr gerne. Da bleibt mir zwar jetzt nicht vielleicht so die Zeit, wie ich mir das gerne wünschen würde. Aber dennoch.
Aber reisen, ohne zu gucken, wo da Probleme sind, kannst du das?
Ich versuche es. Also, das ist der, also mein Vorstand sagt schon immer, wenn du irgendwie reist, du fängst kein neues Projekt an. Das auf jeden Fall. Aber,
okay, wenn wir Bilanz ziehen, nach 20 Jahren Arbeit, von denen, das muss man ja nochmal sagen, 12 Jahre ja eigentlich ehrenamtlich waren, kann man sagen, was das mit dir gemacht hat?
Dass ich sehe, dass man schon alles erreichen kann, wenn man nicht aufgibt und sich das wirklich sehr, sehr wünscht und auch alles dafür tut. Zum Beispiel, also ich halte ja auch viele Vorträge in Schulen, natürlich nicht, um profan Geld zu sammeln, sondern eben auch, um mal hier die Menschen zu informieren, im Prinzip, in was für einem Glück sie leben. Also sie sind versorgt. Wenn sie einen Unfall haben, kommt der Rettungshubschrauber. Sie sind versichert gegen alles Mögliche. Haben Trinkwasser aus der Leitung, was wirklich unglaublich ist. Das habe ich in Nepal zum Beispiel nicht. Da müssen wir uns das Wasser vorher filtern, mit dem wir uns die Zähne putzen. Anders geht's nicht. Und oder wenn mein Sohn duscht, muss ich ihm sagen, mach bloß den Mund zu, dass du kein Wasser schluckst, weil sonst wirst du wieder krank. Und das sind eben Dinge, mit denen lebt man hier in Deutschland nicht. Und dennoch empfinde ich oft, dass hier eine gewisse... Also viele Leute beschweren sich und merken gar nicht mehr, wie gut sie es eigentlich haben. Eben in diesen kleinen Dingen, wie zum Beispiel Trinkwasser, was ja hier als normal verbucht wird.
Könntest du dir vorstellen, wieder hier zu leben?
Nein, kann ich nicht, nein.
Also dein Herz ist jetzt ganz klar in Nepal?
Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, ob für immer, aber ich muss sagen, jetzt bin ich doch 20 Jahre in dieser Kultur und spreche die Sprachen. Und das hat mich doch auch sehr geprägt. Und da ich durch den Verein Back to Life eben jetzt die Chance habe, armen Menschen zu helfen, glaube ich, werde ich das schon bis zu meinem letzten Atemzug tun. Ja.
Wenn dich jetzt jemand so eine moderne Mutter Teresa nennt, wie reagierst du dann?
Das mag ich nicht so ganz. Also ich durfte Mutter Teresa treffen, also bevor sie gestorben ist, Gott sei Dank. Und ich bewundere sie schwer. Und das war für mich eine ganz tiefgreifende Begegnung. Aber der Schuh ist mir zu groß. Also ich bemühe mich wahnsinnig. Ich bin aber trotzdem eine ganz normale Frau. Das, was ich geschafft habe, das kann eigentlich jeder schaffen, ganz ehrlich. Wenn man da eben auch stehen bleibt und bereit ist, etwas zu investieren. Ich meine, reich wird man dadurch halt nicht oder sowas, aber ich bekomme andere Dinge zurück. Also wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, dass die Kinder, um die wir uns da bemüht haben, die wir begleiten, ein gutes Leben führen, ich werde mal irgendwann Tausende von Enkelkindern haben sozusagen, ist ja auch ganz schön. Also das ist dann sozusagen der Reichtum, der mir bleibt. Ich habe kein Haus, ich habe kein Auto, ich werde nie sowas haben, aber das stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Denn es sind die anderen Dinge. Oder neulich waren wir auf Projektbesuch und wir geben dort ja kleine Solaranlagen den Familien, weil die ja noch nie Strom hatten. Und da sagen mir manchmal welche, mein Gott, was brauchen die denn Strom? Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist auch mal wieder romantisch gedacht, dass jeder nur im Kerzenlicht leben kann. Also es ist schon ganz wichtig, dass man auch eben, wie gesagt, ein wenig
Zugang
Licht,
zu Energie ganz dann genau. auch hat.
Und die Dorfbewohner sagten mir dann, danke, du hast uns Augen für die Dunkelheit geschenkt. Und es sind im Prinzip diese Sätze, die mein Herz erwärmen oder eben diese Begegnungen und Momente, weil ich merke, wir können so viel verändern im Leben dieser Menschen. Ich meine, die Arbeit oder die Veränderung müssen sie selber. Wir geben wirklich nur Hilfe zur Selbsthilfe und wir schenken ihnen nichts. Aber wer mitmacht in den Projekten, kommt zu einem besseren Leben.
Und wer sich nochmal informieren möchte nach dieser Sendung, kann schauen bei backtolife.org,
ja, genau.
Minus Minus dazwischen.
Genau. Oder auch im Büro anrufen.
Kann im Büro anrufen, kommt alles an, auch bei dir und den verantwortlichen Projektleitern. Ja.
Zu den Patenschaften wollte ich nochmal sagen, also da ist es eben auch so, wir möchten eigentlich nicht nur ihr Geld einsammeln, denn unterstützen Sie ein Kind, werden Sie auf jeden Fall von diesem Kind hören, Sie bekommen die Zeugnisse, Sie bekommen Fotos, das Kind schreibt Ihnen, Sie dürfen das Kind jederzeit besuchen natürlich, also je enger der Kontakt ist, umso schöner ist das. Ja, weil das auch dem Kind natürlich wahnsinnig viel bedeutet. Insofern versuchen wir auch, also nicht nur, wie gesagt, Ihre Spende einzusammeln, sondern Ihnen auch ein Stück von diesem Glück zurückzugeben und Ihnen zu zeigen, was Sie indem Sie die Hand reichen, ja, was Sie dadurch bewegen können. Das sind ja nicht nur wir brauchen Sie, dass Sie uns helfen, diese Hilfe leisten zu dürfen.
Stella Dietjen, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin. HR3.